Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich habe heute Vermi Vigilia zu Gast im China Impulse Podcast. Wir wollen heute eine etwas andere Folge aufnehmen, in der nicht nur ich die Fragen stelle, wie sonst in diesem Podcast, sondern in der wir uns zu zweit zum Thema Innovationskultur in Deutschland und China austauschen. Vermi Vigilia ist Beraterin, Coach und Facilitator bei der Creeffective GmbH in München und sie unterstützt Unternehmen durch End-to-End-Organisationsentwicklung dabei, zukunftsfähig zu werden. Vermi hat Wirtschaftssinologie in Zwickau und Shanghai studiert und sie hat mehrere Jahre in Peking gelebt und gearbeitet. In Deutschland aufgewachsen, vereint sie die Effizienz strukturierter Prozesse mit der herzlichen Offenheit ihrer philippinischen Wurzeln. Als Wirtschaftssinologin begeistert sie sich für Kontraste und sie betrachtet leidenschaftlich gerne den Menschen im Zusammenspiel mit komplexen Systemen. Vermi, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass wir uns heute austauschen.
Danke, Alexandra. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, es geht heute um das Thema Innovationskultur zwischen Deutschland und China. Und du beschäftigst dich in deinem Arbeitsalltag viel mit Transformations- und Innovationsprojekten. Als Einstieg für unser Gespräch, wie würdest du denn die Innovationskultur in Deutschland aktuell beschreiben?
Ja, also wir sind bei großen und kleinen Unternehmen aktiv und unterstützen eben mit Innovationsworkshops und allgemein Workshops. Und ich muss sagen, im Vergleich zu dem, wie ich damals China erlebt habe, ist es eine eher langsamere Innovationsgeschwindigkeit, die Unternehmen hier an den Tag legen. Es mag vielleicht einfach daran liegen, dass die Strukturen hier fester sind und eher die Arbeit an Prozessoptimierung stattfinden, eher inkrementelle Innovationen an Produkten vorgenommen werden, wenig disruptiv tatsächlich, so dass das auch merklich ist an dem, wie wir da herangezogen werden. Ja, es ist sehr, sehr stark der Fokus an Produktinnovation und weniger an Geschäftsmodellinnovation, wo ich sagen würde, da ist in China einfach eine viel höhere Geschwindigkeit, was das angeht. Und da wir ja gerne auch von den Chinesischen lernen möchten, von den chinesischen Unternehmen, wie siehst du denn das? Du hast viele innovative Unternehmen besucht und kennst die quasi in- und auswendig, würde ich fast sagen, den Markt. Wie würdest du die Innovationsfreude der chinesischen Unternehmen beschreiben?
Ja, ich würde sagen, dass Veränderungen in China allgemein eher akzeptiert werden als in anderen Teilen der Welt und vor allem im Vergleich zu Deutschland, würde ich sagen. Es gibt eine gewisse Risikobereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Die Leute sind auch offener. Sie haben eben deswegen auch einen stärkeren Innovationsdrang und sind sehr neugierig, zum Beispiel neue Produkte, neue Dienstleistungen auszuprobieren, sind also sehr aufgeschlossen. Und was ich auch ganz oft merke, ist, dass sie die Technologie eher als Chance sehen und nicht als Gefahr, was auch damit zusammenhängt, dass China sehr schnelllebig ist, dass sich das Land in den letzten 40 Jahren auch extrem gewandelt hat. Und da merkt man schon diese Flexibilität, Agilität, diese Schnelligkeit, die spielen ja im Innovationsprozess eine sehr starke Rolle. Und was ich auch sagen würde, ist, dass das Thema Agilität in China nicht nur ein Buzzword ist, sondern das wird wirklich im Alltag gelebt, auch mit dem sogenannten China Speed, mit der Schnelligkeit, die man da sehen kann in der Kommunikation, bei Entscheidungen, gepaart auch mit dieser einfach loslegen und machen Mentalität. Die Leute sind auch in den Unternehmen sehr aktionsgetrieben, finde ich. Sie zeigen sich auch zum Beispiel bei der Gestaltung von Produkten, von neuen Services sehr pragmatisch, eher als perfektionistisch. Das heißt, es gibt diese sehr ausgeprägte Trial-and-Error-Kultur, dass die Leute viel ausprobieren, dass sie auch bei einem Produktlaunch nicht warten, bis das Ergebnis perfekt ist, bevor sie was launchen, sondern es kommen diese berühmten Minimum Viable Products auf den Markt, die erstmal dann mit Kundenfeedback nachgebessert werden, weiterentwickelt werden. Und es wird dann aus Fehlern schnell gelernt. Man hat auch nicht so die Angst, die Fehler zu machen. Und ich beobachte auch immer wieder, dass die Leute allgemein, nicht nur in den Unternehmen, ich würde sagen, das ist auch so eine Mindset-Frage, allgemein so ein bisschen das Gefühl haben, sie haben so die letzten 150 Jahre verpasst und waren dann nicht mit dabei, was die ganzen Innovationen auf der Welt anging. Und jetzt wollen sie auch schnell aufholen. Sie streben auch sehr nach Wachstum, nach Fortschritt, nach Weiterentwicklung. Und das sind auch wichtige Voraussetzungen eben für die Innovationsprozesse. Was ich aber auch sagen würde, vielleicht noch mal so als Unterschied, was ich immer wieder merke im Bereich Kreativität und Innovation, ist, dass Innovationen in China auch auf anderen Prinzipien beruhen als in Deutschland. Also, dass die Leute zum Beispiel viel eher geneigt sind zu sagen, zuerst nachahmen, später erfinden. Und das heißt, das sieht man auch beispielsweise im chinesischen Schulsystem, dass das System auch darauf ausgelegt ist, dass sie viel Wert auf Wissenserwerb, auf auswendig lernen legen und dass sie dann sagen, erst wenn man die großen Meister quasi kopieren kann, erst dann kann man was Neues, was Eigenes machen. Und das merke ich ganz oft, dass in China eben diese Mentalität herrscht, dass sie sagen, sie wollen nicht unbedingt was Neues erfinden, nicht unbedingt von null auf irgendwas komplett Originelles erschaffen, sondern sie wollen verschiedene Methoden, Elemente, Produkte, die es schon gibt, so miteinander kombinieren, dass etwas Neues entsteht. Und da ist, glaube ich, WeChat das perfekte Beispiel für diese Innovation in China, dass sie WeChat erstmal als Kopie von WhatsApp, von Facebook quasi auferlegt haben, bevor sie WeChat mit ganz vielen anderen Funktionen und ja, fast schon kopierten Apps wie Instagram und Google Maps und Apple Pay und so weiter verbunden haben. Und daraus ist dann aber eine komplett neue Super-App entstanden, die es vorher in diesem Format nicht gab, die aber nicht quasi bei null angefangen wurde, zu entwickeln, sondern man hat verschiedene Elemente aus verschiedenen anderen Apps und Plattformen miteinander verbunden. Und ich denke, das zeigt eben auch, und das fand ich auch ganz spannend in deiner Antwort, dass du gesagt hast, in Deutschland beobachtet man ja vor allem inkrementelle Innovationen und nicht disruptive. Das ist in China tatsächlich auch der Fall, dass die meisten Innovationen auch eher inkrementell entstehen. Es gibt zwar vielleicht auch Beispiele für disruptive, vielleicht auch in der Elektromobilität, mit der ich mich auch ganz viel beschäftige, aber allgemein würde ich sagen, dass die meisten Innovationen in China eben auch inkrementell passieren. Und ja, da würde mich aber auch deine Meinung dazu interessieren, weil du dich auch viel mit China beschäftigst natürlich und auch lange Zeit vor Ort gelebt und gearbeitet hast. Was meinst du, wieso die Chinesinnen Veränderungen eher akzeptieren als die Deutschen? Wenn man so ein bisschen verallgemeinern möchte, ist natürlich sehr schwer zu sagen, die Deutschen und die Chinesen. Aber so von deinen Beobachten gab es da Unterschiede, die du sehen konntest.
Ja, also verallgemeinern können wir das nicht. Da bin ich bei dir und die Erfahrungen und die Erlebnisse leben halt von den Interaktionen mit den Menschen, mit denen wir da quasi zu tun haben, sowohl Deutsche als auch Chinesen. Und ich muss sagen, du hast die Antwort tatsächlich auch schon gegeben. Es ist ein bisschen aus der Historie gewachsen, dass die chinesische Kultur einfach auch das unternehmerische Denken viel stärker gefördert hat. Also es ist auch durch die Skepsis der Menschen dem Staat gegenüber, inwiefern die denn da einem verhelfen können, Wohlstand zu erreichen. Und da war man vielmehr so self-made, auch wenn es im kleinen Rahmen war, also ein quasi Straßenbude, ist es trotzdem unternehmerisches Denken. Und wenn man das so bezeichnen kann, vielleicht eine neue Wortschöpfung von mir, ist es so ein Unwohlstand, quasi den, das da in China herrscht oder geherrscht hat, versus Wohlstand. Und das macht natürlich was auch mit dem Mindset, mit der Herangehensweise, wie man das schafft, sich eben weiterzuentwickeln. Und ich finde, diese Stabilität in Deutschland ist auch eine Art von Stagnation und Stagnation im Sinne von, ich bleibe in meiner Komfortzone, verlasse mich eben auf das Netz, was es schon gibt, eben auch soziale Netz, aber auch einfach diese Stabilität in der Infrastruktur, Stabilität in den Konzernen, in Unternehmen. Es sind sehr viele familiengeführte Unternehmen auch, die das schon aufgebaut haben, so dass das Gefühl entsteht, mir kann eigentlich auch nichts passieren. Und daher geht man auch weniger raus aus der Denkkomfortzone, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also es ist das unternehmerische Denken viel stärker quasi verinnerlicht und damit auch die Bereitschaft und die Offenheit für jegliche Veränderung. Jegliche Veränderung von außen, aber auch die, die in den Organisationen stattfinden. Und ich muss sagen, damit einhergehend ist auch dieses Gefühl von, ich muss in festen Strukturen arbeiten und die erstmal etablieren, also zu einer festen Denkkultur geworden, während es eben in China, du hattest es leicht schon angedeutet, eher so eine pragmatischere Anpackkultur, dieses Experimentelle, wir probieren es einfach aus, wir lernen on the go, das ist bei uns Neudeutsch Agilität, aber in China ist das eigentlich seit Jahrzehnten, würde ich mal behaupten, einfach ein Kulturgut, was da auch trotz der staatlichen Regulierung oder diesem Regime, was wir so in Deutschland bewerten, trotzdem unterstützt wird, gefördert wird. Und das ist dann einfach, es sind mehrere Faktoren, die da zusammenhängen. Aber grundsätzlich die festen Strukturen und die damit einhergehenden Arbeits- und Denkweisen, die ich als sehr kontrastreich finde und die dann Auswirkungen auch auf Kreativität und Innovation haben.
Ja, und vielleicht einmal kurz eine Zwischenfrage, weil ich das ganz, also ja, das habe ich auch alles so beobachtet, aber was mich auch interessieren würde, weil du dich ja auch jeden Tag mit deutschen Unternehmen oder mit Unternehmen in Deutschland beschäftigst und mit diesen Innovationsprozessen, merkst du, dass sich da was verändert in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Ja, was das Denken angeht, dass sie weniger in Strukturen denken, dass sie vielleicht doch eher geneigt sind zu akzeptieren, dass sie auch mal Fehler machen können und müssen, um Innovation voranzutreiben? Oder würdest du sagen, dass man dann gar nicht so viel beobachten kann, was sich verändert?
Doch, es ist schon eine Bewegung da und ich würde sagen, es fängt erst mit dem Bewusstsein an, dass man da was ändern muss. Und es ist auch neudeutsch, dass viele sagen, okay, man muss mehr Ownership gestalten. Das bedeutet, dass die Leute eigentlich mehr lernen müssen, raus aus dem Silo-Denken und raus aus dem, ich mache nur das und links und rechts ist jemand anders dafür verantwortlich. Und mehr so auch dieses große Ganze zu zeigen, the big picture. Und da kommen sie dahin, weil es eine gewisse Krise gibt, beziehungsweise weil da ein Need ist, ein Veränderungsneed. Und daher würde ich sagen, wird das Bewusstsein immer stärker, dass es vor allem bei Vorgesetzten oder auf Manager-Ebene auch gefördert wird. Und ja, es gibt die Bewegung natürlich aus Amerika, wo es darum geht, fail fast, fail cheap. Und davon müssen sich immer mehr die Unternehmen einfach lösen, um auch dem Wettbewerbsdruck gerecht zu werden und mit ihren Geschäftsmodellen noch zukunftsfähig zu bleiben. Also das ist schon eine langsame Veränderung, aber sie ist da. Das Bewusstsein wird immer stärker, ja. Was ich ja noch spannend finde, weil es einfach auch medial ja, sehr, sehr bewertend ist und eben in den Strukturen Deutschland so nicht gibt, das Einzige, die in China, ist diese starke Steuerung des chinesischen Staates in Bezug auf Innovationsförderung. Wie ist deine Perspektive drauf?
Also ich würde sagen, man sieht, dass China aktuell eine ziemlich erfolgreiche Industriepolitik betreibt, die sich vor allem auf die Hightech-Branchen konzentriert. Das heißt, dass Politik, Wirtschaft und Wissenschaft immer mehr miteinander verknüpft werden. Und das führt dazu, dass diese Kombination eben auch neue Technologien schnell vorantreibt. Zum einen wird in China beispielsweise auch sehr langfristig geplant. Und wir wissen ja alle, dass es die 5-Jahrespläne der Regierung gibt. Es gibt 10-Jahres-Initiativen wie zum Beispiel Made in China 2025. Und es ist eben auch förderlich, dass Politiker in China eben nicht wie in anderen Ländern in diese 4- oder 5-jährige Legislaturperioden denken müssen, sondern sie können sich auch auf langfristige Ziele konzentrieren. Das ist eben ein bisschen anders als beispielsweise in Deutschland. Andererseits sehen wir aber, dass in China auch dieses Endziel aus dem großen Plan immer im Auge behalten wird, dass es aber auch immer wieder kurzfristige Planänderungen gibt und neue Entscheidungen werden da umgesetzt. Es kommt auch ein bisschen aus dieser Mentalität heraus, über die wir vorhin gesprochen haben, dass man ja viel schneller agiert, viel agiler eben auch Innovationen vorantreibt. Und das merkt man auch auf Regierungsebene, dass es dieses Wechselspiel gibt zwischen den langfristigen Zukunftsvisionen, aber auch diesen flexiblen Änderungen. Und klar, in China werden die Innovationen vor allem top-down vorangetrieben. Die Regierung hat zum Beispiel ein strategisches Ziel. Sie wollen China als Innovationsland etablieren. Sie investieren dementsprechend auch massiv in Forschung und Entwicklung. Es werden viele Unternehmen, Universitäten, Forschungszentren eben durch Fördergelder der Regierung unterstützt und durch konkrete Pläne, durch konkrete Strategien werden für diese auch Anreize geschaffen. Der Staat weiß aber auch, dass Innovationen eben auch Freiheit brauchen und Wettbewerb brauchen. Und so kann man schon sehen, dass in China auch generell zuerst entwickelt und ausprobiert wird, dass die Regierung auch sagt, wir lassen die Unternehmen erstmal machen und dann regulieren wir die Technologien im Nachgang. Das ändert sich zwar ein bisschen beim Thema KI, da wird jetzt auch schon von Anfang an viel reguliert, aber normalerweise sieht man schon, dass Innovationen sich entwickeln, Technologien sich entwickeln und das erst später reguliert wird. Es kann aber eben auch beobachtet werden, dass, ja, dass sich Wissenschaft, Technologie und Innovation, dass die immer mehr zentralisiert werden. China hat ja jetzt auch dieses starke Streben nach Autarkie. Sie wollen, haben dieses große Ziel, sich von Technologien aus dem Ausland unabhängig zu machen, eigene Innovationen hervorzubringen. Das sieht man ganz stark aktuell in der Chipindustrie, dass sie versuchen, da eigene Chips dann auch eigene sehr gute Chips zu entwickeln. Und man sieht, dass die Regierung halt immer wieder vorgibt, welche Technologien, welche Industrien zu einem bestimmten Zeitpunkt im Fokus stehen sollen. Die werden dann auch entsprechend finanziell unterstützt mit staatlichen Förderungen, mit subventionierten Krediten, Steuergutschriften und so weiter. Aber in vielen Bereichen heißt es eben auch, dass die Forschung immer mehr nach den nationalen, nach den strategischen, nach den geopolitischen Zielen ausgerichtet wird, was sich langfristig auch auf die Innovationsentwicklung auswirken wird, weil die Regierung dann immer sagt, okay, diese Themen sind uns jetzt wichtig und nur mehr oder weniger nur diese Themen werden aktuell gefördert. Natürlich werden auch teilweise andere Themen gefördert, aber manche stehen so im Fokus, dass sie dann bestimmte Förderung bekommen zusätzlich. Und die Regierung sieht das aber auch so, dass die Kommerzialisierung von Forschung und Entwicklung und dass marktreife Technologien immer mehr im Mittelpunkt stehen sollten, was eben wiederum auch einen gewissen Druck ausübt auf die Forscher in bestimmten Bereichen. Das heißt, man sieht, um das ein bisschen zusammenzufassen, die Initiativen der Regierung sind wichtig, die Investitionen sind wichtig, sie sind aber auch mit gewissen Risiken verbunden, weil es ja noch ungewiss ist, wie sich, was die Auswirkungen dieser Industriepolitik langfristig sein werden. Es kann zum Beispiel sein, dass sich viele Investitionen nicht auszahlen, dass die Innovationen, die Technologien nicht gelingen oder nicht profitabel werden. Und ja, das hat eben Vor- und Nachteile. Zum einen wird massiv investiert, es wird massiv gefördert, aber es kann auch sein, dass manchmal die, ja, in Anführungszeichen falschen Technologien oder Innovationen gefördert werden und andere vielleicht vernachlässigt werden.
Ja, es ist beeindruckend zu hören, dass der Staat eigentlich auch ein experimentelles Mindset an den Tag legt und machen lässt, Freiraum auch für ja, riskante Investitionen gibt. Auch das gehört eben auch zu Innovation. Und wenn das von Top-Down eigentlich schon so vorgelebt wird oder ermöglicht wird, dann ist der Rahmen für die Organisation natürlich anders gesetzt, ne? Also selbst dieses Mindset ist nicht in Organisationen drin, einfach auszuprobieren und durchaus auch mal hinzufallen.
Ja, wie siehst du das im Vergleich dazu in Deutschland, wie sich das so entwickelt?
Ja, also das ist schon viel mehr Innovationsförderung auch von staatlicher Seite da. Wir selbst haben manchmal auch wie so Aufrufe, bei denen wir unterstützen. Das sind aber so kleinere Startups, die sehr spitz sind, ne? Also in Bereichen Media, aus eigener Erfahrung haben wir da Startups europaweit unterstützt. Und ich selbst bin jetzt auch hoffentlich in einem Mentorenprogramm für nachhaltige Unternehmen oder Social Entrepreneurs. Aber es ist alles so ein bisschen lose. Es ist jetzt nicht, ich will nicht sagen, es braucht eine strenge Hand, aber ich finde es ganz charmant, wenn es wie so eine Stabsstelle auch auf staatlicher Ebene sich mit Innovation beschäftigt und Empfehlungen gibt. Ich glaube, das macht die Bundesregierung schon für die Organisation. Aber diese, ja, vielleicht ein bisschen die Konsistenz und Stringenz, die der chinesische Staat da sich überlegt hat in der Langfristigkeit, aber trotzdem die Flexibilität für die Mittelfristigkeit und Offenheit für fürs Lernen und für die Anpassung, finde ich schon bemerkenswert. Es ist natürlich ein anderes System, was dahinter steckt, aber ich finde, man kann sich von der Denkweise da schon gewisse Elemente herausnehmen und davon lernen. Ja.
Ja, und vielleicht passend dazu, um unser Gespräch mit ein paar Tipps abzuschließen. Angenommen, du könntest deutschen Unternehmen, die sich von Chinas Herangehensweise inspirieren lassen wollen, Empfehlungen geben, Impulse geben in Bezug auf das Thema Innovationskultur. Welche Tipps hättest du da?
Ja, also wenn ich jetzt auch so unser Gespräch nochmal Revue passieren lasse, dann ist es schon einfach diesen Mut für Experimente und fürs Lernen, diese Flexibilität im Kopf zu haben. Okay, ich habe zwar einen kurzen Plan, aber der kann auch wieder verworfen werden. Und damit einhergehend würde ich unseren deutschen Kunden, und das merken wir auch sehr oft, dass es weniger, simpel gesagt, Ja-Abers gibt in Organisationen und in den Köpfen von Menschen und mehr hin zu, okay, ich experimentiere, probiere aus, riskiere vielleicht auch dahingehend zu so einem, wir würden sagen, Prototyping-Mindset, dass man das schon so runterbricht, dass man sagt, okay, welche Annahmen habe ich denn jetzt? Auch vielleicht die Nähe zu den Kunden aufnimmt. Das können die Chinesen ja auch mit der Denkweise, ich kopiere erst und wandle es halt für meinen Kontext um und innoviere in der Gegend. Also da, das ist so weniger Ja-Abers und mehr ein Ja-Und. Und wie können wir das ausprobieren? Wie können wir das lösen? Dann als zweites würde ich sagen, das unternehmerische Denken, man muss nicht unternehmerisch tätig sein, aber das Denken, die Einstellung dazu hilft einfach breiter zu denken und auch nach links und rechts zu schauen. Und damit einhergehend auch dieses vernetzte Denken mehr in das Kollaborative, was ja auch von staatlich gesteuert wird in China, die Wirtschaft, unterschiedliche Gebiete da zusammenkommen. Aber ich glaube, diese Denkweise kann man auch für Organisationen anwenden, dass man sagt, okay, ich gehe weg von meinem Silo-Denken und möchte auch den gesamten Zweck der Organisation betrachten und mit Innovationsbrille betrachten. Und dabei muss es ja keine disruptive sein, sondern man kann da schon auch in den Inkrementellen bleiben, aber vielleicht auch mit mehr Twist und mehr Fokus auf, was wollen meine Kunden wirklich? Also diese Kunden Trierheit mit in das kollaborative Denken einbinden. Ja. Welche Empfehlungen, Impulse eben aus China würdest du denn unseren deutschen Kunden, Unternehmen mitgeben wollen, Alexandra?
Ja, also ein Tipp passt eigentlich sehr gut zu dem, was du schon gesagt hast. Ich würde es vielleicht nochmal kürzer zusammenfassen und zwar einfach machen und nicht zu viel an das Worst-Case-Szenario denken, weil ich ja auch immer wieder merke in meinen Präsentationen, in meinen Vorträgen, wenn ich dann vorstelle, was in China im Technologiebereich passiert, so mit dem Hintergedanken, wir könnten uns, was du ja auch vorhin gesagt hast, in Deutschland eben einiges abschauen, vielleicht nicht eins zu eins, um das eins zu eins zu übernehmen, aber wir können zum Beispiel sehen, was dort passiert, was dort funktioniert, vielleicht auch nicht funktioniert und das können wir für uns adaptieren. Aber sehr viele Leute kommen dann gleich mit dem, was du auch erwähnt hast, ja, aber was passiert, wenn das nicht gut läuft? Was passiert mit meinen Daten? Was ist mit dem Datenschutz? Was ist mit dem Thema? Was ist mit dem Thema? Dass da sehr viel gleich hinterfragt wird. Wo natürlich auch eine Balance notwendig ist, dass wir sagen, okay, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, aber dass in Deutschland teilweise zu viel darüber nachgedacht wird und dann eben nicht gemacht wird. Und deswegen würde ich sagen, so als der erste Tipp, den ich habe, wäre einfach machen und nicht zu viel an das Worst-Case-Szenario denken. Ansonsten auch ein bisschen damit verbunden, die Technologie als Chance und nicht als Gefahr zu sehen. Natürlich auch hier wieder Thema KI, da gibt es ja Stichwort Deepfakes und alles, was jetzt so entsteht, generative KI, da gibt es auch viele Gefahrstellen, die es wichtig ist zu untersuchen und zu schauen, wie wir damit umgehen. Aber trotzdem bringt es nichts zu sagen, wir beschäftigen uns gar nicht mehr mit dem Thema künstlicher Intelligenz, weil sie ja so gefährlich ist. Und da eben auch wieder diesen Mittelpunkt finden und dieses die Technologie hat gute und schlechte Seiten, aber wir sehen sie im ersten Schritt erstmal als Chance und gucken, was für Probleme wir damit lösen können und wie wir dann natürlich auch mit den Schattenseiten umgehen können. Und als letzten Punkt würde ich nennen, auch regelmäßig nach China schauen, weil ich denke, unser Gespräch heute hat auch gezeigt, dass wir von den dortigen Innovationen oder auch von der Herangehensweise an Innovationsprozesse einiges lernen können. Es das heißt natürlich nicht, dass alles in China gut läuft. Das heißt auch nicht, dass alle Projekte erfolgreich sind, nur weil sie dann schneller agieren oder weil sie anders denken. Aber wir können uns eben auch von gescheiterten Projekten zum Beispiel inspirieren lassen und einfach schauen, wie diese extrem schnelllebigen Entwicklungen dort entstehen, wie sie vorangetrieben werden und wie wir dann eben auch hier anders an die Innovationsprozesse herangehen können. Also ja, nach China schauen und versuchen zu verstehen, was dort auch passiert und was sich weiterentwickelt.
Also sollten wir einfach unser Podcast regelmäßig jetzt aufnehmen und aktualisieren. Und eben das Thema KI ist sehr, sehr spannend. Wir haben keine Workshops tatsächlich, wo das Thema nicht mehr genannt wird. Also es ist ja prädestiniert für ein Weiterdenken und Weiterdiskutieren. Vielen Dank für die Tipps und für
Ja.
das wunderbare Gespräch.
Ja, danke dir, dass wir diesen Austausch heute möglich gemacht haben. Wir haben uns ja privat schon oft über die Themen ausgetauscht und schön, dass es heute mal geklappt hat, dass wir das auch aufnehmen und auch mit unserem Publikum teilen und hoffentlich kommen da auch einige Rückmeldungen, welche Learnings Sie aus eigener Erfahrung aus China und Deutschland zum Thema Innovationskultur so haben.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!